Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit einigen Versen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Die Verse 17 und 18. Um des Zusammenhangs willen lese ich aber von Vers 13 an. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Eigensucht in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, seelisch und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Am vergangenen Sonntag haben wir uns mit der Weisheit befasst, die wir als eingebildete Weisheit bezeichnet haben. Sie war ein weit verbreitetes Übel in den Gemeinden, an die Jakobus seinen Brief geschrieben hat. Es ist eine Weisheit aus bitterem Eifer heraus, aus Eigensucht des Herzens heraus. Eine Weisheit, die ihren Ursprung im Bösen hat und die jegliches böse Treiben zur Folge hat. Selbst da, wo diese Weisheit etwas Richtiges sagt, ist sie nicht die Weisheit Gottes, nicht die Weisheit, die von oben kommt. Habt ihr aber bitteren Neid und Eigensucht in euren Herzen, so schreibt Jakobus hier, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, seelisch und teuflisch. Denn wo Neid und Eigensucht ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Nun, wir mussten uns anhand des Wortes Gottes mit dieser unerquicklichen Weisheit befassen und müssen es auch immer wieder tun. Mancher in der Gemeinde Jesu möchte sich am liebsten nur mit schönen und angenehmen Wahrheiten und Dingen beschäftigen. Doch sowohl der Eingang in das Reich Gottes als auch das Wachstum in der Gnade und das Wachstum im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus sind mit schmerzlichen Erkenntnissen verbunden. Bevor man einer Sache einen neuen Anstrich gibt, muss der Rost ab. Das ist dann immer eine unangenehme und strapaziöse Arbeit. Am liebsten würde man den Rost mit neuer Farbe überstreichen. Doch dann würde der Rost bald wieder zum Vorschein kommen und sein zerstörerisches Werk tun. Erst muss also der Rost ab und dann kann frisch gestrichen werden. Das ist die Reihenfolge, das ist der Weg. Erst Sündenerkenntnis, Beugung vor Gott, Buße, dann das Ergreifen der Gnade in der Person unseres Herrn Jesus Christus, Vergebung der Sünden und eine neue Gesinnung. Alles andere ist, wie unser Herr Jesus es genannt hat, ein Übertünchen der Gräber. Die Entleerung von aller eingebildeten Weisheit geht der Erfüllung mit göttlicher Weisheit voraus. Parallel zur eingebildeten Weisheit, mit der Jakobus sich hier beschäftigt, geht es ihm um die Eigenschaften, den Ursprung und die Folgen, das heißt die Frucht, diesmal der göttlichen Weisheit. Er beginnt mit dem Ursprung. Die wahre christliche Weisheit kommt von oben. Vers 17, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig und so weiter. Also es geht hier um den Ursprung der wahren, der göttlichen, der christlichen Weisheit. Sie kommt von oben her, steht darum in krassem Gegensatz zur eingebildeten Weisheit, die irdischen, seelischen und teuflischen Ursprungs ist. Sie ist eine von den göttlichen Gaben, von denen im Jakobusbrief im ersten Kapitel, Vers 17, die Rede ist. Das ist ein wunderbares Wort, mit dem wir uns bereits beschäftigt haben. Alle gute Gabe, oder anders übersetzt, lauter gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Diese Weisheit, diese göttliche Weisheit ist in unserem Herrn Jesus Christus aus der göttlichen Welt zu uns gekommen. Unser Herr Jesus Christus ist, wie wir es lesen im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, uns zur Weisheit gemacht. Er ist unsere Weisheit. Er ist die Weisheit in Person. Er ist unsere Gerechtigkeit, wie wir es auch schon gehört haben. Er ist unsere Heiligung und er ist unsere Erlösung. In ihm, in unserem Herrn Jesus Christus und nur in ihm ist das alles enthalten, wovon Jakobus hier spricht. Es handelt sich bei dieser Weisheit also nicht um eine Veredelung dessen, was von dieser Erde stammt. Es handelt sich nicht um eine Verbesserung der menschlichen Natur. Das wäre nichts anderes als eine schlechte Nachahmung dessen, was allein in Christus zu finden ist. Hier wird also nicht der alte Adam, die sündige, gefallene menschliche Natur, besser gemacht, sondern es geht um eine Weisheit ganz anderer Art, um eine Weisheit, die von Gott herkommt, die wir von Natur aus gar nicht kennen, die Gott in Christus geoffenbart hat und die er nun durch seinen Heiligen Geist in uns zur Entfaltung bringen will. Alles andere, all das, was wir aus uns selbst heraus produzieren wollen, wozu wir ja immer wieder neigen, ist nichts anderes als eine schlechte Nachahmung dessen, was wir allein, ausschließlich in unserem Herrn Jesus Christus finden. Jemand, der während des Krieges im Mittleren Osten gedient hat, berichtet, wie kostbar dort das Salz ist. Für eine Prise Salz, so schreibt er, konnten wir von den Arabern alles bekommen. Das Geschäft blühte. Für ein wenig Salz bekamen wir ein Dutzend Eier oder sogar ein Huhn. Das letzte Hemd hätten sie uns für ein bisschen Salz gegeben. Salz war so wichtig, weil damit Fleisch und Fisch haltbar gemacht wurden. Weil Salz knapp war, kamen Ersatzstoffe auf den Markt. Gut genug zum alsbaldigen Verbrauch und auch angenehm im Geschmack. Doch konnte man die Nahrungsmittel damit nicht haltbar machen. Binnen ganz kurzer Zeit wurden sie unter den dortigen Bedingungen ungenießbar, verfaulten und waren durch den abscheulichen Gestank nicht einmal mehr für den Mist brauchbar. Ihr Lieben, es gibt für diese Weisheit, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, keinen menschlichen Ersatz. Der Versuch, göttliche Weisheit aus uns selbst zu produzieren, ist für Gott nicht akzeptabel. Göttliche Weisheit kommt also, wie Jakobus hier schreibt, von oben her, von oben herab. Die obere Welt, die göttliche Welt, die Welt Gottes, Gott selbst, das ist ihr Ursprung. Das ist zunächst einmal das, was Jakobus hier zum Ursprung dieser göttlichen Weisheit sagen will. Die Weisheit aber von oben her ist, und dann kommen die Eigenschaften dieser göttlichen Weisheit, zunächst einmal lauter. Das Wort lauter bedeutet, hat die Bedeutung von rein. Wie ich las, hat dieses Wort im Altertum einen Bedeutungswandel durchgemacht. Zunächst einmal bezeichnete man damit eine kultische Reinheit. Also bevor man sich aufmachte, um irgendeinem Gott zu begegnen, musste man kultisch rein sein. Man musste sich bestimmten Reinigungsvorschriften unterziehen. Aber dann später ging es eben auch um innere Reinheit, es ging um die Reinheit der Gesinnung des Einzelnen. Da konnte man kultisch unrein sein, Hauptsache das Herz war in irgendeiner Weise in der rechten Stellung zu dem Gott, den man nun verehren wollte, den man anbeten wollte. Hier bei uns geht es natürlich um die Reinheit der Gesinnung. Es geht nicht um eine äußere Reinheit, wie sie die Pharisäer und Schriftgelehrten immer wieder anstreben. Es geht um die Reinheit unseres Herzens, die Reinheit unserer Gesinnung. Ganz im Unterschied zu dem, was Jakobus hier in Kapitel 3 sagt, wo er ja von der Zunge spricht, dass sie den ganzen Leib des Menschen, das heißt also seine ganze Persönlichkeit, beschmutzt, wenn sie in einem bösen Sinne gebraucht wird. Kapitel 3, Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit, so ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib, das heißt also die ganze Persönlichkeit des Menschen und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Darüber haben wir auch speziell schon nachgedacht. Also im Gegensatz zu dieser Art, zu dieser bösen Art ist die Weisheit, die von Gott herkommt, die göttliche Weisheit, lauter, das heißt rein. Einer unserer Seelsorger am Bibelseminar erzählte uns die Geschichte von einem Mann, der sich in einer Reisegesellschaft auf einem Schiff befand. Er war inzwischen für seine schmutzigen Witze bekannt. Eines Nachts stand er zusammen mit einem gläubigen Passagier auf dem Deck des Schiffes und beobachtete den klaren Sternenhimmel. Da fragte er plötzlich, wo ist denn nun Gott? Ich sehe ihn nicht. Und daraufhin bekam er zur Antwort, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reines Herzens, das sind solche, die rein gewaschen sind durch das Blut Jesu, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden vergossen hat. Solche, die an ihn glauben und ständig in der Reinigung leben durch das Blut Jesu, das sind solche, die reines Herzens sind. Sie sind frei von aller Befleckung der Selbstsucht. Grundsätzlich sind wir es durch das Bad der Wiedergeburt, so nennt der Apostel Paulus das im Titusbrief, das Bad der Wiedergeburt, da sind wir reingewaschen, grundsätzlich, gänzlich rein, das hat etwas zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes in Christus, die uns zugerechnet wird, und Erneuerung im Heiligen Geist, so schreibt der Apostel Paulus. Und wir haben es dann allerdings nötig, täglich uns einer Reinigung zu unterziehen. Grundsätzlich rein, und doch ist es nötig, dass wir immer wieder uns reinigen lassen. Der Herr Jesus macht das seinen Jüngern deutlich, als er ihnen die Füße wusch. Es war ja so im Orient, dass man mit Sandalen seine Wege zurücklegte oder in Sandalen und dann wurden die Füße immer wieder schmutzig. Sie waren verstaubt. Wenn man dann irgendwo einkehren wollte, dann kam der Sklave oder die Sklaven und wuschen einem die Füße. Und das tat der Herr Jesus mit seinen Jüngern, er wusch ihnen die Füße. Ein Vorbild der Demut, der Erniedrigung, und er machte ihnen daran etwas klar. Ich lese einmal aus Johannes Kapitel 13, den 10. Vers. Der Herr Jesus spricht zu ihm, nämlich zu Petrus, der hatte mit der ganzen Geschichte so seine Probleme. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Grundsätzlich ist er ganz rein. Wer ein Bad genommen hat, ist grundsätzlich ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Was ist immer wieder nötig, auch wenn man ein Bad genommen hat, sagt der Herr Jesus, dass man euch die Füße wäscht, immer wieder aufs Neue. Hier geht es also um eine tägliche Reinigung, der wir uns als Kinder Gottes immer wieder unterziehen dürfen. Denn das ist eine erfrischende Sache. Wenn wir erkennen, dass wir uns irgendwo beschmutzt haben, irgendwie befleckt haben mit Sünde, sei es in Gedanken, in Worten, in Werken, dürfen wir uns darunter beugen, sobald es uns klar wird, deutlich wird, dass wir den Geist Gottes betrübt haben, die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht mehr so frisch ist wie zuvor, dürfen wir uns darunter beugen und dankbaren Herzens die Reinigung durch das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Das ist genau das, was Johannes sagt in seinem ersten Brief, wenn er schreibt, so wir im Licht wandeln, im Licht des Wortes Gottes, das uns immer wieder auch überführt von Sünde. So wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft, auch untereinander Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Also Jünger und Jüngerinnen Jesu leben in der täglichen Reinigung von aller Beschmutzung durch Sünde. Die Weisheit von oben ist aufs Erste lauter, das heißt, sie ist rein. Weiterhin ist sie, wie Jakobus hier sagt, friedfertig. Dann friedfertig. Das Wort entspricht dem hebräischen Shalom. Wir haben es ja hier mit dem griechischen Text zu tun und das Wort, das hier steht, im griechischen Text entspricht dem hebräischen Wort Shalom. Und bei dem Wort Shalom, bei diesem Gruß auch, den wir ja kennen, wünscht man nicht nur Heil für die Seele, sondern man wünscht Heil für den ganzen Menschen. Hier ist das Wohl des ganzen Menschen eingeschlossen. Im dritten Johannesbrief haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass einer dem anderen das Wohl, das Heil für den ganzen Menschen wünscht. Mein Lieber, so schreibt Johannes hier, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das heißt, dass du gesund seist, auch an deinem Leibe, das wünscht Johannes, dem, an den er hier schreibt. Dass du gesund seist, genauso wie es deiner Seele gut geht. Er wünscht ihm also Heil, Shalom, für den ganzen Menschen. Das ist das, was friedfertige Menschen immer wieder praktizieren, besonders auch im Gebet. Sie wünschen dem anderen Gutes, und zwar göttlich Gutes. Göttlich Gutes. Nicht immer bedeutet das, dass Gott das schenkt, was wir uns so vorstellen unter Gutem, sondern was Gott sich darunter vorstellt, was wirklich heilsam ist für den anderen, das soll geschehen an ihm. Freunde des Friedens versuchen alles zu vermeiden, menschliche Beziehungen zu zerstören. Der alttestamentliche Richter Jephtha war solch ein friedfertiger Mann. Es lohnt sich einmal, seine Lebensgeschichte im Buch der Richter nachzulesen. Wir haben uns schon einmal in einer Predigt mit diesem Richter beschäftigt. Ein friedfertiger Mann. Paulus schreibt im Brief an die Kolosser, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und wenn er das sagt, dann hat er dabei das Bild eines Schiedsrichters vor Augen, der bei Wettkämpfen die Entscheidungsgewalt hat. Das heißt also, der Friede Gottes soll die Entscheidungsgewalt haben in unseren Herzen und soll uns zu bestimmten Entscheidungen anleiten und bestimmen. Manchmal handelt und entscheidet man ja aus einer bestimmten schwierigen Situation heraus ganz spontan, aber nach dem Willen Gottes soll uns der Friede Gottes in allen unseren Entscheidungen leiten. Das beinhaltet natürlich auch immer wieder die Bereitschaft, gewisse Wege der Selbstverleugnung, also Leidenswege, zu gehen. Die Weisheit Gottes ist friedfertig. Ferner ist die Weisheit von oben, die Weisheit Gottes, gütig. Man kann auch übersetzen mit Milde. Sie geht mit den Mängeln und Schwächen des anderen möglichst schonend um. Und sie unterstellt auch dem anderen nichts Böses. Denkt zunächst einmal gut über ihn. Es sei denn, die bösen Wege eines Menschen sind offenbar. Das kann natürlich auch sein. Dass ein Mensch sich in derartiger Weise äußert und outet, dass man erkennt, er befindet sich wirklich auf einem bösen Wege. Dann kann man diesem Menschen nicht mehr Gutes unterstellen. Man kann versuchen, ihn noch zu verstehen. Man kann daran denken, vielleicht hat er bestimmte Verletzungen erlitten in seinem Leben, ist damit nicht zurechtgekommen. Aber grundsätzlich muss man ja Böses doch auch böse nennen. Ansonsten geht die Weisheit von oben sehr schonend und milde in ihrem Urteil mit anderen Menschen um. Sie geht zunächst einmal von dem Positiven aus. Jakobus fährt fort, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Das heißt, übt ein Mensch berechtigte Kritik an uns, so lässt sich diese göttliche Weisheit überzeugen. Sie behauptet ihren Standpunkt nicht ungeprüft. Man hält also nicht fest an seinem Standpunkt, ohne sich mal zu hinterfragen, ohne sich zu prüfen, ist an dieser Kritik etwas dran oder nicht. Also die Weisheit von oben ist grundsätzlich bereit, sich auch korrigieren zu lassen, sich etwas sagen zu lassen. Die Weisheit von oben steht dieser anderen Weisheit, so haben wir bereits gesehen, völlig entgegen. Die eingebildete Weisheit, um noch einmal darauf zurückzukommen, ist voll tödlichen Giftes, der Lieblosigkeit und des Hasses. So lesen wir hier in Vers 8. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Voll. Die Aussage voll ist hier von Bedeutung, weil Jakobus das aufgreift, diesen Begriff aufgreift, um damit eben auch die göttliche Weisheit zu charakterisieren, die auch voll ist. Aber wovon? Wovon ist sie voll? Sie ist reich oder voll von Barmherzigkeit und guten Früchten. Da haben wir das krasse Gegenteil von dem, was das Wesen der eingebildeten Weisheit ausmacht. Die Weisheit Gottes ist voll von Barmherzigkeit und guten Früchten. Ein Herz, das voll Barmherzigkeit ist im Umgang mit dem Elend des anderen, bringt dementsprechende Früchte. Davon lesen wir ja auch im Galaterbrief, Kapitel 5, ein bekanntes Wort, das vielleicht die meisten unter uns auch auswendig können. Galater Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind also die Früchte der Barmherzigkeit, die Früchte der Liebe Gottes. Die Eigenschaft unparteiisch, damit fährt Jakobus hier fort, die Eigenschaft unparteiisch macht deutlich, dass sich die göttliche Weisheit nicht durch das Ansehen der Person beeinflussen lässt. Das war übrigens auch eine große Not in den Gemeinden damals, davon spricht Jakobus in Kapitel 2, dass man einen Unterschied machte zwischen den Armen und den Reichen. Es gab also diesen Parteigeist in der Gemeinde Jesu, es bildeten sich gewisse Blöcke in der Gemeinde Jesu und dagegen geht Jakobus mit großer Strenge vor. Hier greift er das noch einmal auf, wenn er dieses Wort unparteiisch gebraucht, falls man es überhaupt so versteht. Wir kommen gleich auch noch auf eine andere Bedeutung zu sprechen. Also, sie lässt sich vom Ansehen der Person nicht beeinflussen. Also unparteiische Menschen sind solche, die sich nicht vereinnahmen lassen von Menschen, die sie in selbstsüchtiger Weise auf ihre Seite ziehen wollen. Sie fragen nach der Wahrheit, unabhängig von Sympathie oder Antipathie. Aber wie ich gerade schon vermerkt habe, könnte man dieses Wort auch anders verstehen. Das Wort, das hier zugrunde liegt. Es kann den ungeteilten Herzenszustand eines Menschen bezeichnen. Es handelt sich dann hier um ein Herz, das sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt, das ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist. Das war das Thema auch schon in Kapitel 1. Ein ungeteiltes Herz. Darauf kommen wir dann auch nochmal zu sprechen in Kapitel 4, wo Jakobus die Gläubigen bezeichnet als Abtrünnige, das heißt als Ehebrecher, genauer als Ehebrecherinnen, weil sie die Welt liebgewonnen haben, nicht mehr ungeteilten Herzens auf Gott ausgerichtet waren. Dazu kommen wir also noch. Ohne Heuchelei, So schreibt Jakobus hier zum Schluss. Paulus spricht von solchen, die den Schein der Gottseligkeit haben. Den Schein der Gottseligkeit. Das heißt, sie sind letztlich nicht echt. Sie geben nach außen hin vor, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Man könnte sie auch als Fassadenchristen bezeichnen. Als ich einmal in einer Einkaufsstraße in den Flur eines Hauses eintrat, das nach außen hin eine schöne Ansicht bot, dieses Haus, also wunderschön gemacht, überhaupt in der ganzen Straße, die Häuser nach außen hin, sehr schön angestrichen in schönen Farben. Als ich dann in den Flur eines Hauses eintrat, da wurde ich mit einem Schlag total ernüchtert. Es sah schlimm aus in dem Inneren des Hauses, ganz im Widerspruch zu seiner Fassade. Unser Herr Jesus bezeichnete einige der Pharisäer als Heuchler. Man kann auch übersetzen mit Schauspieler. Es ist dasselbe Wort im Grundtext. Nach außen war man fromm, aber innen drin durch und durch verdorben. Matthäus Kapitel 23 dazu, ein ernstes Wort. Die Verse 27 und 28. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler oder ihr Schauspieler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Nun, so viel zu den Eigenschaften, zu den besonderen Merkmalen dieser göttlichen Weisheit, die wir allein in Christus haben. Und es ist wichtig, dass diese göttliche Weisheit sich in unserem Leben mehr und mehr entfalten kann, dass sie sich auswirken kann in unserem Leben. Und das geschieht natürlich nur da, wo man sich immer wieder auch beugt unter diese adamitische Weisheit, unter diese eingebildete Weisheit, die sich ja auch immer wieder Bahn brechen will in unseren Herzen, in unserem Leben. Da, wo das geschieht, ein ständiges Wandeln in der Buße, in der Beugung vor Gott, da geschieht es auch, dass die göttliche Weisheit sich mehr und mehr in unserem Leben entfalten kann. Diese andere Seite, diese schöne Seite des Wesens Gottes in Christus Jesus. Wir bleiben ja nicht stehen bei dem, was wir von Natur aus sind und haben, sondern es will ja auch etwas deutlich werden in unserem Leben von dem, was Gott in Christus getan hat und was er dann in unserem praktischen Leben zur Entfaltung bringen will. Diese göttliche Weisheit trägt ihre Früchte. In wunderbarer Weise wirkt sie sich positiv aus auf die Gemeinschaft von Menschen. Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät im Frieden für die, die Frieden stiften. Ein Wort, das nicht so einfach zu verstehen ist. Es klingt sehr rätselhaft, so möchte man sagen. Noch einmal, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Unter Gerechtigkeit ist hier die Summe aller Eigenschaften dieser göttlichen Weisheit zu verstehen. Und diese Gerechtigkeit bringt heilsame Früchte für andere Menschen. Das ist also gemeint, wenn es heißt, die Frucht wird gesät. Wir säen diese Saat der Gerechtigkeit oder göttlichen Weisheit und andere ernten sie und werden dadurch reich gesegnet. Dieses Ausstreuen der Saat, und in dieser Saat steckt ja schon die Frucht drin, das Ausstreuen dieser Saat geschieht in einer Atmosphäre des Friedens. Das entspricht dem, was Jakobus in Vers 13 sagt: Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Sanftmut, das ist die Art, die sich nicht mit Gewalt durchsetzen will. Das entspricht also dem, was Jakobus hier auch in Vers 18 sagen will. Sind wir erfüllt mit der göttlichen Weisheit, dann sind wir solche, die in Friedfertigkeit für andere Frucht bringen. Nun, ihr Lieben, nach diesen Ausführungen spüren wir vielleicht etwas davon, dass wir hier, wenn Jakobus durch den Heiligen Geist über göttliche Weisheit spricht, dass wir hier in eine Atmosphäre eintauchen, die total anders ist als die Atmosphäre, die Jakobus schildert, wenn er von der Praxis der eingebildeten Weisheit redet. Eine ganz andere Atmosphäre, die hier deutlich wird, besonders wenn man sich persönlich auch nochmal in der Stille mit diesen Aussagen hier befasst. Dann merkt man das. Wir fragen uns dann natürlich, diese Frage kommt auf, ich denke vielleicht bei allen unter uns, ob hier nicht ein Idealbild vor uns aufgestellt wird, das uns wiederum unter einen gewissen Druck setzt. Weil das ist ja immer so, das ist ja auch so, wenn wir eine Biografie lesen von irgendwelchen Gottesmännern oder Frauen, die Gott in ganz besonderer Weise gebraucht hat, wenn wir uns damit befassen und vergleichen uns damit, dann kann man schon unter einen gewissen Druck geraten. Dass man denkt, ja, das waren wunderbare Leute, aber bei mir sieht das ganz anders aus, ja. Bei mir ist mancherlei Versagen, dass ich bei diesen Leuten in dieser Weise so nicht wiederfinde. Man kann schon unter einen bestimmten Frömmigkeitsstress geraten, wenn man sich damit vergleicht. Und so auch anhand eines solchen Wortes. Nicht nur, wenn man sich mit der eingebildeten Weisheit beschäftigt, kann man innerlich verzagen und entmutigt werden, sondern eben auch, wenn man diese göttliche Weisheit vor Augen hat, die wir ja von Natur aus alle nicht haben und an die wir auch in diesem Leben niemals heranreichen werden, in vollkommener Weise, nicht einmal der Apostel Paulus. Er sagt, ich jage dem nach, ob ich es wohl erreichen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Ich jage ihm nach, aber auch ein Apostel Paulus war in dieser göttlichen Weisheit, in dieser praktischen göttlichen Weisheit nicht vollkommen. Was sollen wir dann sagen? Die wir ja weit hinterherhinken, hinter dem Vorbild eines Apostels Paulus. Kann uns das Ganze nicht unter einen enormen Druck setzen? Ist uns der Weg Gottes nicht wieder einmal zu schwer? Und da ist es wichtig, und das betonen wir ja auch immer wieder, dass wir zunächst einmal Zuflucht nehmen zu der Glaubensgerechtigkeit. Darum ist die Glaubensgerechtigkeit, von der wir aus dem Heidelberger Katechismus heute Morgen schon was gehört haben, darum ist die Glaubensgerechtigkeit das Zentrum, immer wieder das Zentrum in der Gemeinde Jesu, in der Verkündigung, in der Betrachtung des Wortes Gottes. Und da dürfen wir nie müde werden, immer wieder dahin zurückzukehren. Und da werden wir erquickt. Weil wir da vollkommen sind in Christus, weil uns da die göttliche Weisheit in Christus zugerechnet wird, stellvertretend, weil seine Weisheit dann meine Weisheit ist. Oder wenden wir es mal konkret hier an, seine Lauterkeit, seine Reinheit ist meine Reinheit, weil sie mir zugerechnet wird, er ist mein Stellvertreter. Das gilt vor Gott, vor Gott, das ist wichtig. Nicht die Beziehung vor Menschen oder zu Menschen ist hier zunächst einmal entscheidend bei der Glaubensgerechtigkeit. Es geht immer um das Verhältnis zu Gott. Ja, er ist unsere Lauterkeit vor Gott. Er ist unsere Friedfertigkeit vor Gott. Er ist unsere Gütigkeit, unsere Milde. Er ist die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen an unserer Stelle. Ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Er ist der Einzige, der vor Gott wirklich durch und durch echt ist, durch und durch echt. Und diese Echtheit wird dir und mir durch den Glauben an ihn, an Christus, zugerechnet. Und weil das alles vollkommen ist, was in Christus ist, sind wir auch in dieser Weise vollkommen in ihm, in seiner göttlichen Weisheit. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit, in das wir eingekleidet worden sind bei unserer Wiedergeburt, als wir zum Glauben kamen an Christus. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder dahin Zuflucht nehmen. Und von daher, und nur von daher, dürfen wir auch damit rechnen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. dass er unseren Sinn immer wieder erneuert, dass er uns in die Buße führt, dass er ein Streben in uns weckt, dieser göttlichen Weisheit in der Praxis auch, in der Ausgestaltung, in der praktischen Ausgestaltung nachzujagen. Deshalb gebraucht die Schrift diese Worte nachjagen, jagen nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wenn da nicht ein wenig Streben danach ist, wäre das ein Beweis dafür, dass der Glaube an die Glaubensgerechtigkeit in Christus ein toter Glaube ist. Das ist das, womit wir uns in Kapitel 2 beschäftigt haben. Hier geht es also nicht darum, dass wir einen Zusatz machen zur Glaubensgerechtigkeit, sondern diese Glaubensgerechtigkeit, wenn sie lebendig ist in unseren Herzen, durch lebendigen Glauben trägt auch ein Streben nach einer praktischen Ausgestaltung dieser göttlichen Weisheit in sich. In aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit. Heiligung ist niemals unser Fundament, aber ist die Frucht der Glaubensgerechtigkeit. Da, wo sie wirklich im lebendigen Glauben ergriffen wird. Denn es gibt auch einen toten Glauben, einen Kopfglauben. Da ist Glaubensgerechtigkeit nur ein Gebilde, das man im Kopf hat, aber nicht im Herzen. Und das ist verhängnisvoll. Das macht Jakobus uns sehr deutlich in seinem Brief. Also wir geraten nicht unter Druck hier, sondern wir dürfen Zuflucht nehmen zum Herrn Jesus, da ist alles in Ordnung gebracht und dann dürfen wir Schritte tun, einen Schritt nach dem anderen. Und wenn wir stolpern und wenn wir sogar hinfallen, dann stehen wir im Glauben wieder auf und wir wissen, es ist alles gut. Die Gemeinschaft mit Gott ist grundsätzlich gewährt durch das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Das ist der Weg, den uns die Heilige Schrift aufzeigt. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, das heißt rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich, also voll, reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Amen.